Wir sind in Lukas 14. Wir kommen, möchten noch einmal den Abschnitt lesen, dann von Vers 7 bis 14. Und wir werden sehen, dass der Herr uns hier wieder mit hineinnimmt in seine Jüngerschaftsschule. Das Thema, das er behandelt, es ist nicht das erste Mal, dass er dieses Thema mit seinen Jüngern behandelt, aber hier wieder noch einmal ganz intensiv das Thema der Demut. Demut, sich selber erniedrigen. Joshua hat uns gelesen aus Haggai. Und das möchte ich noch einmal wiederholen. Diese Aussage im Haggai: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das ist ein klarer Auftrag, den das Wort Gottes an uns stellt. Haltet doch inne, immer wieder einmal. Weil die ganze Welt um uns herum will ja genau das nicht. Wir sollen so beschäftigt gehalten werden, dass wir genau das nicht tun. Innehalten und reflektieren und darüber nachdenken und uns prüfen, unser Inneres, unsere Motivation, unser ganzes Sein und Denken prüfen im Wort Gottes, in seinem Licht. Haltet, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und so möchte ich noch einmal nachfragen, haben wir nachgedacht, auch seit dem letzten Sonntag, haben wir nachgedacht über unseres Inneres? Darüber, ob wir uns schnell über uns selber empören, über unser Versagen, über unsere Sündenanfälligkeit, und den Herrn schnell um Vergebung bitten und bitten um seine Gnade, uns weiter zu verändern. Oder ob wir uns doch schnell oder schneller noch über andere empören, über ihre Fehler, über das Unrecht, das sie uns angetan haben. Wie ist das? Wie war das? Haben wir nachgedacht darüber? Das Lukas-Evangelium, das haben wir jetzt, denke ich, alle verstanden. Es ist der Jüngerschaftskurs des Herrn für uns. Das ist ein Jüngerschaftskurs. Wir finden so viele Anweisungen, Gebote, so viele ganz praktische vor allem, nicht Theorie, aber ganz praktische Anweisungen und Gebote für das Alltagsleben seiner Jünger in diesem herrlichen Evangelium. Er gibt uns den Lebensstil vor. Der Herr Jesus gibt uns den Lebensstandard vor, nach dem wir leben sollen. Und ein solches Jüngerschaftsgebot oder eine solche sehr praktische Lektion lehrt uns der Herr Jesus im heutigen Abschnitt. Und wenn ich sage, eine sehr praktische Lektion, das ist ja immer das Problem. Schule, Lektion, das tönt so alles nach Theorie. Ich sitze da, höre zu und soll etwas aufnehmen. Aber das ist nicht die Art, wie der Herr Jesus lehrt. Das ist nicht das, was er meint. Und so hoffe und bete ich auch, dass wir heute ganz aktiv mitdenken können, mitgehen können. Es geht nicht darum, einmal mehr etwas mehr zu hören, sondern es geht wirklich um die Anwendung, um die Praxis, dass ich mir aufschreibe oder bewusst mache, das habe ich gehört, so ist es bei mir und so will ich beten, dass sich das und das verändert bei mir. Es muss praktisch werden. Es ist auch die heutige Lektion des Herrn Jesus, Jüngerschaftslektion, ist eine Wiederholung. Aber das ist ja genau die Lehrmethode des Herrn Jesus. Und es ist die Lehrmethode der ganzen Bibel. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und so wollen wir kurz aufschlagen, wo wir eigentlich das Gleiche vom Herrn schon gehört haben in Lukas 9. Lukas 9, Vers 23. Das sind ungefähr 2 Jahre her, dass wir darüber gehört haben, über diese grundlegend wichtige Lektion für Jünger, dieses Jüngerschaftsgebot. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es wäre jetzt sehr interessant, von jedem Einzelnen zu hören, wie hast du das seither ganz praktisch umgesetzt? Lukas 9, 23. Es war eine Lektion des Herrn. Er hat es uns gelehrt. Wie haben wir das in den letzten 2 Jahren ganz praktisch umgesetzt? Sich selber verleugnen. Das Kreuz aufnehmen und dem Herrn nachfolgen. Und der heutige Abschnitt ist in vielem genau das, genau diese Wahrheit, diese Lektion, die wir erneut vom Herrn hören sollen. Und das Erstaunliche ist, wenn man diesen Abschnitt liest, Lukas 14, 7 bis 14, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist einfach zu verstehen. Darin gibt es nichts, wo man ganz raffiniert auslegen muss und interpretieren muss, um zur richtigen Bedeutung zu kommen. Das ist simpel, einfach zu verstehen. Aber sehr, sehr schwierig in der Umsetzung. Und erst recht für den natürlichen Menschen. Weil die Natur des sündigen Menschen genau darauf programmiert ist, zum exakten Gegenteil von dem, was ihr der Herr fordert und gebietet. Genau zum Gegenteil ist sie programmiert. Genau zum Gegenteil von dem, was der Herr Jesus hier die Menschen und eigentlich seine Jünger lehrt, wie wir sehen werden. Wenn er das allen Menschen lehrt, was er hier tut, dann ist es fast so, wie wenn er von einem Fisch verlangen würde, zu fliegen. Ungefähr so ist das. Nur ein wiedergeborener Christ kann wachsen in der Umsetzung dieser Anweisung. Und das nur durch die geschenkte göttliche Kraft. Das muss uns bewusst sein, wenn wir heute diese Lektion des Herrn hören. Ich möchte die Stelle lesen, Lukas 14, ab Vers 7. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis. Da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, gemeint ist die besten Plätze, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein vornehmerer als du von ihm eingeladen ist. Und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke auf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Der Herr Jesus predigt dieses Gleichnis vor allen Gästen, um ihnen bewusst zu machen, wie weit sie von einem Gott wohlgefälligen Lebensstil entfernt waren. Meilenweit. Von dem göttlichen biblischen Denken, meilenweit entfernt. Und um auch eben seinen Jüngern diese Lektion zu lehren. Einmal mehr. Wir wissen nicht genau, ob sie mit dabei waren bei dieser Einladung. Aber selbst wenn sie nicht dabei waren, haben wir ja eben gelesen, dass er das Gleiche immer wieder wiederholt hat. Und spätestens für uns, seine Jünger, heute, die wir den Text lesen, wir sind mit dabei an dieser Einladung. Und er predigt es für uns. Er sagt es zu uns. Das Gebot des Herrn für seine Jünger in dieser Lektion lautet, da möchte ich fragen, wie lautet das Gebot in dieser Lektion? Was würdet ihr sagen? Das ist jetzt dieser letzte Teil, der noch einen andere Färbung dann gibt. Aber ich denke, man kann es noch kürzer sagen.
Sich selbst verleugnen.
Ja, genau. Das Gebot lautet, erniedrige dich selbst. Punkt. Das ist das Gebot, das wir einmal mehr von unserem Herrn erhalten. Die Lektion. Erniedrige dich selbst. Und wir wollen heute, ich hoffe, dass wir dazu kommen, 10 ganz praktische Anwendungen aus dem Wort Gottes dazu herauslesen. Erniedrige dich selbst, das kann man so leicht sagen. Aber nicht am Sonntag und nicht in günstigen Situationen. Erniedrige dich selbst im Alltag, in jedem Moment. Habe diesen Lebensstil, dich selbst zu erniedrigen. Das ist uns sicher allen bewusst, dass der Herr nicht meint, nur zu ganz bestimmten Situationen soll das gelten. Und einen von diesen 10 ganz praktischen Anwendungen lesen wir hier auch. Und diese ganz praktische Anwendung, die erste, die heißt: Geh hin und setze dich auf den letzten Platz. Nicht wahr? Ist das nicht eine ganz praktische Anweisung? Geh hin und setze dich auf den letzten Platz. Und wie Jonathan richtig gesagt hat, man kann genauso gut sagen, statt erniedrige dich selbst, verleugne dich selbst. Das ist genau dasselbe. Haartupf, genau dasselbe. Geist vom geistlichen Inhalt her. Erniedrige dich selbst. Tapaino-o, das griechische Wort, wird sehr oft mit demütige dich, unterwirf dich, demütige dich selbst, erniedrige dich selbst. Das ist genau dasselbe wie verleugne dich selbst, arneomai, mache dich selbst zu nichts. Vielleicht sogar noch eine Spur stärker, das verleugne dich selbst. Mache dich selbst zu nichts, aber der Herr meint genau dasselbe. Ist das nicht genau der Inhalt, den wir aus der Aufklärung kennen? Ist genau das, was die Aufklärung lehrt? Ist es nicht genau das, was der Humanismus lehrt? Ist doch genau das, was die heutige Psychologie lehrt, nicht wahr? Oder die heutige Medien- und Selfie-Generation, die lehrt doch genau das. Erniedrige dich selbst. Verleugne dich selbst. Mache dich selbst zu nichts. Geh hin und setze dich auf den letzten Platz. Merken wir, mit welcher geistlichen Welt wir es zu tun haben? Mit welchem Unterschied? Wir wollen ganz praktische Anwendungen aufzählen zu diesem Gebot. Und dabei muss uns bewusst sein, dass kein anderes Gebot widerstrebt dem sündigen Fleisch des Menschen so sehr wie dieses. Kein anderes. Auch da möchte ich wieder fragen, warum? Warum widerstrebt dieses Gebot derart massiv der sündigen Natur des Menschen? Hat da jemand eine kurze Antwort dazu? Sich selbst zu erniedrigen, sich selbst zu nichts zu machen. Total Äonen entfernt von dem, was im Sündenfleisch des Menschen ist. Warum ist das so? Vielleicht hilft die Frage: Ja, von wem hat denn der Mensch seine Natur geerbt? Von wem? Das wissen wir alle. Von Satan. Und in Jesaja 14 wird das ja beschrieben. Wir müssen die Stelle nicht aufschlagen. Aber dort steht, dort spricht Satan. Und er sagt: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ich will mich selbst erhöhen. Das ist das Wesen Satans. Das ist das Wesen der Sünde. Das ist das Wesen des Menschen geworden. Und bereits kurz nach der Sintflut haben die Menschen genau so gehandelt. Das wollen wir kurz aufschlagen. 1. Mose 11. Erster Mose 11 von Vers 4 an. Und sie sprachen, die Menschen, die sich vermehrt hatten nach der Sintflut und die in diese wunderschöne Ebene Sinear eingewandert waren. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Ihren Thron über die Wolken zu setzen, sich Gott gleich zu machen. Wohlan, sagt Gott dann weiter, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das lesen wir auch im Lobgesang der Maria. Ihr müsst es nicht aufschlagen, Lukas 1, 51. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Das bezieht sich genau auf diese Stelle. Er zerstreut die Mächtigen oder die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Und erhöht die Niedrigen. Wir merken, da geht es um ganz grundlegende Wesenseigenschaften der Menschen. Und wir wissen auch, wenn wir eben an den Vater des Menschen denken, an den Vater der Lüge, und mit was das sich, ich will mich erhöhen, zu tun hat. Es ist der Stolz ist die große Versuchung des Menschen. Die große Anfälligkeit des Menschen ist der Stolz. Genau darauf spricht er so schnell an. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie Gott. Darauf spricht er so schnell an. Sich selber zu erhöhen. Das ist eigentlich Substanz des Sündenfleisches. Bei jeder Gelegenheit, wenn ich eine Gelegenheit habe, so erhöhe ich mich selbst. Sich aufzulehnen gegen den, der höher ist als ich selber. Diese Worte von Lukas 14, Vers 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Diese genauen Worte spricht der Herr Jesus dreimal in den Evangelien aus. Und wir wissen, dass die Wiederholung immer ein Stilmittel auch der Betonung ist. Wir wollen die Stellen kurz anschauen. Matthäus 23, Matthäus 23. Ich lese um des Zusammenhangs willen die Verse 6 bis 12. Er spricht ja hier mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er sagt über sie, Vers 6, sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nicht Rabbi, das heißt mein großer Lehrer oder Meister. Nicht Rabbi, nicht Vater, nicht Meister. Und wir können mit Sicherheit sagen, nicht irgendeinen anderen geistlichen Titel sollen wir uns nennen lassen. Ein klares, scharfes Gebot des Herrn Jesus. Und ich frage mich, warum verstößt die Christenheit so schnell dagegen? So schnell. In der Vergangenheit, in der Gegenwart. Was sind wir untereinander? Bruder und Schwester. Punkt. Auch Älteste und Verkündiger und Prediger sind einfach Brüder. Einfach Brüder. An keiner Stelle im Neuen Testament finden wir, dass die Gläubigen ihre Führer, Älteste, Verkündiger mit einem theologischen oder geistlichen Titel ansprachen. Nicht eine einzige Stelle finden wir dazu. Nicht einmal ihre Apostel. Natürlich stellt sich Paulus, wenn er den Brief beginnt, vor als das, was er ist, zu dem, was er berufen wurde von Gott und nicht von Menschen, was seine Funktion ist. Ich, Paulus, Apostel Jesu Christi. Aber das hat nichts zu tun, dass er sich mit diesem Titel nennen lassen will. Und er hätte allen Grund gehabt, dass die Gläubigen ihn angesprochen hätten. Verehrungsvoll. Apostel Paulus, sage uns dieses und jenes. Wir finden nicht eine einzige Stelle, die so etwas ausdrückt. Und dann Vers 12 eben, Matthäus 23, die gleichen Worte. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Warum ist das so, dass Tradition sich so schnell frontal gegen Gottes Wort stellt? Das ist erstaunlich. Und hier heißt also, sich selbst erniedrigen, sich keinen geistlichen Titel geben lassen. Und das ist die erste ganz praktische Anordnung, was sich selbst erniedrigen heißt hier. Sich keinen geistlichen Titel geben lassen. Und die zweite, der Vers 11, für alle Diener sein. Ganz praktische Anwendung. Wie sieht das denn praktisch aus, dass ich mich selber erniedrige? Ich bin aller Diener. Ich mache mich allen zum Dienen. Ich diene allen. Das ist sehr praktisch. Das ist nicht Theorie. Sehr praktisch. Die zweite Stelle, wo er genau diese Worte braucht, eben haben wir eben gelesen in Lukas 14, Vers 11. Und da würde ich vom Zusammenhang her beschreiben, was ist die ganz praktische Anwendung hier? Das haben wir eben schon genannt. Sich auf den letzten Platz setzen. Was heißt es ganz praktisch? Sich selber demütigen oder erniedrigen. Gehe hin und setze dich auf den letzten Platz. Auch das ist sehr praktisch. Auf den Platz für den am wenigsten Geehrten. Für den am wenigsten Vornehmen. Geh hin, nimm diesen Platz ein. Nicht den ganz vorne. Aber auch eine weitere ganz praktische Anwendung hier in diesem Abschnitt, eben aus den Versen 12 bis 14. Mit wem sollen wir Umgang haben? Wer sollen unsere Freunde sein? Wen laden wir ein? Das hat eins zu eins mit dem gleichen Thema zu tun. Sich selber erniedrigen. Umgang, Beziehung und Liebe haben für die, die nichts gelten vor dieser Welt. Ganz praktische Anwendung davon, sich selber zu erniedrigen. Für die Untersten dieser Welt. Und es wird noch besser, es wird noch krasser, das Gebot des Herrn. Nämlich dafür, für diese unsere Wohltat, keine Vergeltung erwarten. Keine Vergeltung erwarten. Nicht einmal Dankbarkeit erwarten. Merken wir, wie praktisch das es wird. Das ist nicht mehr Theorie. Da geht es ans Eingemachte bei diesen Dingen. Wir tun wohl denen, vielleicht sogar die uns fluchen. Diejenigen, den Untersten, die keine Bedeutung, die nichts sind in dieser Welt. Und sie danken es uns nicht einmal. Genau das sollen wir tun. Wir sollen darauf achten, dass sie es uns nicht vergelten können. Mit Lob, mit uns erhöhen, uns ausstellen, wie gut wir sind. Wir sollten darum bemüht sein, dass sie genau das nicht tun. Denn wir möchten gerne unseren Lohn im Himmel haben. Im Himmel. Dort gibt es gewaltigen Lohn. Dann die dritte Stelle mit dem genauen Wortlaut aus dem Vers 11 finden wir noch einmal im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Wir kennen das gut, dort die Begebenheit mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Beide beten im Tempel, beide sehr unterschiedlich. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, eben auf dem letzten Platz. Wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sich selber demütigen, erniedrigen heißt hier, sich vor Gott zu demütigen und vor den Menschen. Vor Gott und vor den Menschen. Und das wiederum bedeutet, das wissen wir mittlerweile auch gut, nichts anderes als Buße tun. Sich vor Gott zu erniedrigen und vor den Menschen zu demütigen. Das ist Buße tun, bußfertig zu sein. Und das war der Zöllner. Und er ging gerechtfertigt, von Gott gerechtfertigt nach Hause. Es ist so wichtig, dass wir das beachten hier. Sich selber erniedrigen bedeutet für uns Menschen, bußfertig zu sein. Das ist eine weitere ganz praktische Anwendung davon, was es heißt, sich selber erniedrigen. Bußfertig sein. Sünde, Fehler, Unzulänglichkeit einzugestehen vor Gott und wo nötig vor den Menschen. Das ist die fünfte ganz praktische Anwendung davon, sich selber erniedrigen. Aber auch sonst in den Briefen lesen wir von diesem Jüngerschaftsgebot. Wir schlagen Jakobus 4 auf. Jakobus 4, es ist diese Stelle ein Beispiel für einen Schriftabschnitt mit einer ungewöhnlich heftigen Ermahnung, beziehungsweise einer Warnung, gemäß eben diesem Wort nauteteo, jemanden anhalten, durchschütteln und warnen. Das ist das, was diese Stelle hier tut. Es gibt viele andere Stellen, da finden wir so feine, sanfte Ermahnungen. Aber hier haben wir es mit einer heftigen Warnung zu tun. Und sie geht an Gläubige, sie geht nicht an Unerrettete. Das ist wichtig zu realisieren. Da steht Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Puh, schon nur diese Frage. Schon nur diese Frage. Meint ihr, die Schrift rede umsonst? Das sagt der Geist Gottes mir in erster Linie und uns allen. Meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, diesem, der uns dieses Wesen gegeben hat, das immer noch in uns ist. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ist das nicht wahrhaftig eine sehr heftige Ermahnung, die wir hier lesen? Das eifersüchtige Verlangen des Heiligen Geistes in uns. Wisst ihr, in welche Richtung das geht, dieses eifersüchtige Verlangen? Dass nichts Gott verdrängt in unserem Leben. Dass nichts Gott bzw. den Herrn Jesus von der ersten Stelle in unserem Leben verdrängt. Wenn das der Fall ist bei mir, bei jemandem von uns, dass etwas ihn von der ersten Stelle verdrängt, was sind wir dann? Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Im geistlichen Sinn. Wenn Gott zweiter macht in unserem Leben, als seine Kinder, als seine erkauften, gläubigen Kinder, wenn er zweiter macht in unserem Leben, dann ist das geistlicher Ehebruch unsererseits. Jüngerschaft besteht also daraus, und das ist jetzt diese ganz praktische Anwendung wieder, der Herr an erster Stelle. In allem. Der Herr an erster Stelle. Das ist das Gleiche, was Matthäus 6, 33 auch aussagt. Trachte zuerst nach dem Willen Gottes und nach dem, was recht vor ihm ist. Und so ganz nebenbei sagt er uns dann noch, übrigens gebe ich alles andere euch sowieso dazu. Das ist noch ganz nebenbei. Die Hauptaussage ist, trachtet zuerst nach dem Willen Gottes. Weitere Stelle lesen Sie jetzt nicht, vielleicht etwas später noch, 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Wo steht, dass wir uns einander gegenseitig unterordnen sollen. Was ist eine ganz praktische Anwendung davon, dass ich mich selbst erniedrige, dass ich mich meinen Geschwistern unterordne? Und wisst ihr, wir haben im Moment eine Fülle von Gelegenheiten dazu. Das ist euch sicher auch aufgefallen. Viele Gelegenheiten. Ganz speziell eben jetzt im Moment mit den neuen Räumen und alles, was damit zusammenhängt. Uns gegenseitig einander unterzuordnen. Und ich möchte einfach zu unserer Auffrischung, erlaube ich mir das zu tun, zuerst für mich persönlich und dann für uns alle vorlesen, was wir im November dazu festgehalten haben. Dort haben wir uns verpflichtet, ich habe euch gebeten, euch zu verpflichten dazu. Ich möchte ein Segen sein für die ganze Gemeinde mit meiner Haltung und meinem Einsatz für die neuen Gemeinderäume. Ich verpflichte mich vor dem Haupt der Gemeinde, dem Herrn Jesus, und im Vertrauen auf seine Kraft zu folgenden 7 Punkten. Erstens, ich will mich mit ganzem Einsatz, mit aller Kraft, so wie es mir von den Umständen her möglich ist und es Gottes Willen entspricht, für die neuen Räume einsetzen. Beginnend mit Gebet. Punkt 2. Dass sie Gottes Willen gemäß geplant, ausgebaut, eingerichtet und nachher auch gemäß dem vorbereiteten Werk und Willen Gottes gebraucht werden können. Punkt 3. In der kommenden Planungs- und Umsetzungsphase will ich in Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit meine Erfahrung und meine Ideen einbringen. Punkt 4. Mit dem Einbringen meiner Ideen akzeptiere ich bereitwillig, dass genau meine Ideen aus verschiedenen Gründen eventuell nicht umgesetzt werden könnten. Punkt 5. Falls dies zutreffen sollte, will ich die Entscheidung akzeptieren und mittragen, ohne Groll, Bitterkeit oder bösen Gedanken Raum zu geben. Punkt 6. Die geistliche Gemeinschaft im Licht, die Liebe zu den Geschwistern, die Einmütigkeit im Kampf für den Glauben und für das Evangelium achte ich höher als meine Ideen und Vorstellungen für den Ausbau und die Einrichtungen unserer neuen Räume. Und Punkt 7. Ich möchte durch diese praktische Herausforderung in den nächsten Monaten großen Gewinn erleben in meinem persönlichen Glaubenswachstum durch das konkrete Anwenden und Ausleben dieser Punkte, beziehungsweise wir haben dann noch die Bibelstelle Philipper 2 bis 5 aufgeschrieben, wo das auch beschrieben wird. In der Kraft Gottes. Dazu haben wir uns verpflichtet, vielleicht die meisten von uns. Wenn jemand das noch einmal schriftlich haben möchte, kann ich das gerne noch zuschicken. Es hat genau mit unserem Thema heute zu tun. Das bedeutet ganz praktisch angewendet, sich selber erniedrigen. Genau das. Wir haben also das sehr deutliche, klare Gebot unseres Meisters gehört, an uns, seine Jünger. Erniedrige dich selbst. Es gibt noch viele andere Punkte, was das ganz konkret bedeutet. Die Zeit ist leider schon wieder so fortgeschritten. Ich möchte nur noch Matthäus 18 erwähnen, Vers 1 bis 5, die Zeit reicht nicht, das zu lesen. Aber dort nimmt der Herr, da geht es wieder darum, unter den Jüngern, die haben sich so viel damit auseinandergesetzt, wer ist der Größte von uns? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Ich kann euch sagen, diese Frage treibt heute die ganze Christenheit herum, Tag für Tag, andauernd. Auch die Freikirchenchristenheit, genau diese Frage. Wer ist der Größte unter uns? Ich möchte der Größte sein. Und der Herr, was tut er? Er nimmt ein Kind in die Mitte und sagt ihnen, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, werdet ihr überhaupt nicht im Reich Gottes sein. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, wie ist denn das bei einem Kind? Ein Kind weiß das intuitiv in sich selber. Ein normales Kind. Müssen wir vielleicht einschränken. Es weiß ganz genau, ich bin gar nicht so wichtig. Das ist das Wesen des Kindes. Und was der Herr hier meint. Ich bin gar nicht so wichtig. Und uns sagt er, du musst aufhören, dich so wichtig zu nehmen. Ein Kind weiß das normalerweise, dass es nicht die gleiche Wichtigkeit hat mit seiner Beurteilung und seiner Meinung wie ein Erwachsener. Das weiß ein Kind. Und das meint der Herr. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt nicht, dass ich nicht den mir von Gott gegebenen Auftrag und Dienst wichtig nehme, an erste Stelle setze. Passen wir auf, dass wir nicht da falsch kombinieren. Das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht seinen Auftrag ganz wichtig nehme. An erste Stelle, für mich persönlich zum Beispiel, Ältester zu sein für die Gemeinde. Wächter. Diener, Leiter, vorausgehen, schützen, warnen, ermutigen und so weiter und so fort. Da kann niemand kommen und sagen, den Ältesten, nehmt euch nicht so wichtig, hört auf damit. Das wäre eine verdrehte Wiedergabe. So passen wir auf. Aber ich will darin mit allem Eifer seinen Willen umsetzen. Seinen Willen. Und nicht den eigenen. Und auch nicht den Willen der Menschen. Aus Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit. Das heißt es. Für alle zu werden wie ein Kind. Ich möchte, bin fast durch, noch 2, 3 Minuten. Ich möchte noch die Stelle erwähnen, Philipper 2, 1 bis 9, die in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist, wo wir auch ganz praktische Anleitung bekommen, was es heißt, sich selber zu erniedrigen. Wir können nicht alles mehr durchgehen. Aber schon, wenn wir die ersten 2 Verse lesen in Philipper 2, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Ich kann euch sagen, diese Anordnung hier von Paulus, die kann nur eine Gemeinschaft ausführen, die kann nur auf eine Gemeinschaft zutreffen, wo die Einzelnen das Jüngerschaftsgebot kennen, dieses, von dem wir reden, kennen und es ausleben wollen. Ich erniedrige mich selber. Es kann keine Gemeinde, keine Gemeinschaft, das, was Paulus in diesen ersten 2 Versen sagt und ihnen nahelegt, ausführen, wo nicht jedes Einzelne in dieser Gemeinschaft dazu bereit ist, dieses Jüngerschaftsgebot des Herrn immer mehr umzusetzen. Ich erniedrige mich selbst. Denn der Vers 3 sagt sofort aus, was genau das, der größte Feind davon ist. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Die 2 größten Feinde von dem, was in Vers 1 und 2 beschrieben ist. Selbstsucht. Nichtiger Ehrgeiz. Sich selbst erniedrigen bedeutet also hier ganz konkret, und das ist der Punkt 9, das lesen wir zuerst noch in Vers 4 und 5, oder Vers 4, oder Vers 3b, eben tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, aber auch auf das des anderen. Ganz konkret wieder, was heißt es, sich selber erniedrigen gemäß diesem Text? Es heißt, den anderen gleich achten. Auf gleicher Höhe wie sich selber. Nein, heißt es nicht. Tatsächlich heißt es hier, den anderen höher achten. Höher. Herr, warum hast du nicht wenigstens sagen können, gleich achten? Höher achten. Höher achten. Als sich selbst. Hyperecho für höher halten als sich selber. Für besser halten als sich selber. Jeder achte den anderen höher als sich selber. Das ist wirklich aus einer anderen Welt, ihr Lieben, dieses Gebot. Das ist aus einer anderen Welt. Und wir sind in einer anderen Welt. Und ich komme damit zum letzten Punkt, was es ganz praktisch heißt, sich selber erniedrigen. Ein sehr wichtiger Punkt, und damit sind noch lang nicht alle Punkte besprochen, das ist mir bewusst. Und auch, wir können ihn nur kurz streifen. Sich selbst erniedrigen heißt, das ist auch gemäß 1. Petrus 5, 5 und 6, sich allen göttlichen Ordnungen und Autoritäten unterordnen. Ganz praktische Anwendung von sich selbst erniedrigen, sich allen göttlichen Ordnungen und Autoritäten unterordnen. Doppelpunkt. Gott selber, den weltlichen Herrschern und Herren über uns, unseren politischen Führern, unseren Arbeitgebern und so weiter unterordnen. Ganz praktische Anwendung von sich selber erniedrigen. Die Kinder den Eltern, die Frauen ihren Männern. Wenn sich eine Frau über ihren Mann erhöht, wenn sie über ihn herrscht, ihn herumkommandiert oder sogar verachtet, kommt das nicht gut. Denn sie erhöht sich selber. Ich rede jetzt einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meiner Herkunftsfamilie, wenn ich das so sagen darf. Sie erfüllt damit das Gebot Christi nicht. Sie überhebt sich über Gottes Ordnungen und sie beraubt sich selber des Schutzes, der Geborgenheit. Und sie wird keine tiefe Erfüllung, Friede und Freude in der Ehe erleben. Es ist nicht möglich. Das Gebot Christi heißt, sich selber erniedrigen, sich dem Ehemann unterordnen. Und dies wird eine Frau vor vielen Wehen und Nöten bewahren. Und es wird eine Herrlichkeit daraus kommen. Die ist unbeschreiblich. Eine Herrlichkeit, wenn sie sich dem Werk des Herrn aussetzt, sie bereit ist, ein Ja hat dazu. Ja, Herr, du verändere mich. Weil es gibt, ich bin froh, dass ich in der Gemeindebibelschule so viel über die Männer spreche, darum erlaube ich mir jetzt hier, das über die Frau zu sagen. Es gibt so viele Situationen, wo Frauen von ihrer Natur her es noch schwerer haben, als es die Frau ohnehin hat, sich unterzuordnen. Wegen diesem Sündenfleisch, das in uns allen ist. Und wie dringlich brauchen wir alle die umgestaltende Kraft Jesu in uns. Aber es ist möglich. Es ist möglich und es kommt Heil und Leben und Herrlichkeit und Friede und Freude und Erfüllung daraus. Wir werden noch einiges mehr darüber in der Gemeindebibelschule hören. Aber ich wollte es erwähnen, weil es so zu diesen praktischen Anwendungen gehört. Was heißt es, sich selber erniedrigen? Allen göttlichen Ordnungen und Autoritäten sich unterzuordnen. Und das gilt für alle Beziehungsebenen. Nicht nur für die Mann gegenüber der Frau. Wir haben sie vorher kurz aufgezählt. Damit möchte ich hier aufhören. Wir dürfen dann das nächste Mal noch etwas weiterfahren, so Gott will und Gnade gibt. Und ich möchte noch beten. Wir danken dir, treuer Heiland, dass du so gütig und gnädig bist, dass du uns mit Langmut führst und leitest, dass du uns vorausgehst als großer, starker, treuer Hirte, als guter Hirte, der seine Schafe führt und der sie weidet nach seinem Wohlgefallen, der sie in alle möglichen Umstände kommen lässt, um ihren Glauben zu stärken, um sie innerlich wachsen zu lassen, um sie umso näher an sich zu ziehen, Herr. Wir danken dir dafür, für dein liebendes Wesen. Und Herr, einmal mehr wollen wir bitten und aussprechen, lass uns mehr dich lieben, Herr. Wir wollen dich mehr lieben, mehre unsere Liebe, Herr. Und wir sind einfach oft sprachlos, wenn wir sehen, was du für uns tust, Tag für Tag, wie du uns zwar eine Last auflegst, aber du hilfst uns auch tagtäglich, ganz konkret. Du bereitest Werke vor und wir dürfen hineinstehen und sehen, ja, das ist ein vorbereitetes Werk des Herrn. Du bist so gütig und gnädig zu uns, Herr. Sei du auch heute an diesem Tag mit uns. Sprich du weiter durch dein Wort, Herr, und gib uns allen einen großen Eifer, eine große Freude und Bereitschaft, dir hinzuhalten, unser Leben, unser Inneres, dass du uns weiter verändern kannst, treuer Heiland. Amen.